Dankeschön für diesen Lobpreis. Es ist schön, dass wir diesen Sonntag hier zusammen feiern können. Es ist wunderbar, dass wir an diesem Tisch des Herrn waren, dass Jesus uns eingeladen hat an seinen Tisch, dass wir mit ihm symbolisch essen und trinken konnten. Und heute ist das natürlich besonders schön, weil hier hinter dieser wunderschöne Erntedanktisch gedeckt ist, der uns auch nochmal daran erinnert, was hat Gott alles uns an guten Dingen geschenkt. Ich glaube, jeder von euch hatte vielleicht in diesem Gottesdienst schon Gelegenheit, mal so zurückzudenken, wie war das Jahr. Vieles war vielleicht nicht so toll, aber für vieles kann ich auch dankbar sein, für viele ganz elementare Dinge. Ich kann mich satt essen. Ich kann das genießen, was Gott mir in der Natur schenkt. Und ich glaube, jeder von uns hat auch noch eine Menge anderer Dinge, wo er weiß, da bin ich Gott einfach dankbar für. Ich muss mich erstmal dafür entschuldigen, dass ich schon wieder hier stehe. Das wird nicht einreißen. Es hat sich aus den Zwängen, Zufälligkeiten und so weiter der Planung einfach so ergeben. Ihr habt dann aber jetzt auch nochmal dann eine entsprechend längere Zeit, wo ihr wieder anderen Leuten zuhören könnt. Aber ich denke, wir machen gemeinsam das Beste daraus. Ich werde es jedenfalls von meiner Seite aus versuchen. Meine Tochter hat mir empfohlen, dass ich jetzt nicht über Dankbarkeit spreche, weil wir schon 3 Predigten zur Dankbarkeit hatten in letzter Zeit. Und das kann ich auch gar nicht toppen. Es passt gut zu diesem Tag, aber vielleicht habt ihr Gelegenheit, nochmal auf Gottesdienst TV euch 1 oder 2 von diesen Predigten anzuhören. Es ist ein riesiges Thema. Ich habe mich deswegen entschieden, von diesem Tag aus zu einem anderen Thema zu gehen. Wir sind ja jetzt auch wirklich mitten im Herbst und ich muss sagen, der Herbst ist ja, insbesondere wenn das Wetter nicht ganz schlecht ist, vielleicht die schönste Jahreszeit. Und mir gefällt im Herbst immer besonders das Licht. Wenn dieses Herbstlicht da ist, ist das irgendwie nochmal was ganz anderes. Und wenn dann die Färbung kommt an den Bäumen, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, ich könnte da stundenlang hinsehen, wenn irgendwo so ein gefärbter Baum ist und man hat das Gefühl, der leuchtet richtig. In Wirklichkeit leuchtet der ja nicht, das kann ja gar nicht sein, aber irgendwie, selbst wenn nur so ein bisschen Licht ist, an so einem relativ grauen Tag, haben diese Bäume irgendwie die Fähigkeit, das Licht in so einer Weise zu reflektieren, dass das einfach ganz, ganz großartig aussieht. Und dann merkt man, dass das Licht vielleicht dann besonders schön ist und besonders wertvoll ist, wenn man spürt, das ist jetzt nicht mehr so selbstverständlich mit dem Licht. Der Herbst ist ja die Zeit, wo es an sich dunkler wird. Euch geht es vielleicht auch so, wenn ihr jetzt morgens aufstehen müsst zur Arbeit oder zu euren anderen Verpflichtungen, dann ist es unter Umständen noch dunkel. Man muss morgens früh im Badezimmer irgendwie das Licht anmachen und das Licht ist nichts Selbstverständliches mehr in dieser Jahreszeit, aber wenn es dann kommt, wenn es dann da ist, ist es etwas besonders Schönes. Und deswegen habe ich für heute 3 Bibeltexte ausgesucht, die dieses Thema Licht, Dunkelheit, Nacht, Tag auf besonders schöne Weise ausdrücken und die uns nochmal ganz neu ermutigen können, mit unserem Leben uns danach auszurichten, was gut ist, was das Licht ist. Und deswegen lade ich euch ein, mit mir gemeinsam zu lesen. Ihr habt ja vielleicht eure Bibeln dabei oder ihr habt sie auf dem Handy. Und wir lesen zuerst aus Römer 13 ein paar Verse. Die letzten 4 Verse des Kapitels. Römer 13 ab Vers 11. Und noch dieses, da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir geglaubt hatten. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, dass die Begierden wach werden. Und dann lesen wir etwas ganz Ähnliches, auch vom gleichen Autor, vom Apostel Paulus, aus dem 1. Thessalonicher Brief, aus Kapitel 5. Und da lesen wir ein paar Verse, das beginnt mit Vers 4. Ihr aber, Geschwister, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife, denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis, also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen bei Nacht, und die da trunken sind, sind bei Nacht trunken. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Und dann noch ein paar Sätze von dem Apostel Johannes aus 1. Johannes 2, die sich auch mit diesem Thema Licht und Finsternis beschäftigen. Entschuldigung, aus 1. Johannes 1. Aus 1. Johannes 1 und da lesen wir ab Vers 5. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm, von Jesus gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Soweit diese Verse aus dem Neuen Testament und von drei verschiedenen Stellen. Und überall geht es um dieses Thema Licht und Finsternis, um die Frage von Nacht und Tag und das, was das für unser Leben symbolisch bedeutet. Ihr habt vielleicht beim Zuhören gespürt, wie diese Bibeltexte, wie poetisch die sind, wie dichterisch die Sprache ist, auch wie das so aufgebaut ist, dass da steckt ganz viel, ganz Tiefes drin. Und bis heute sind das Sätze, sind das Formulierungen, die Menschen bewegen und ansprechen. Und ganz häufig, wenn heute Menschen über dieses Thema schreiben, dann spürt man, dass irgendwie immer diese Sätze, diese Gedanken im Hintergrund mitschwingen. Ich habe euch mal ein modernes Lied mitgebracht von einer modernen Musikgruppe, 21 Pilots heißen die. Ich kannte sie nicht, bis ich ein Konzert in der Schule meiner Tochter besuchte. Und die Rock AG hat da ein Lied vorgesungen. Das ist ein ganz, ganz ruhiges Lied. Ich spiele es euch jetzt aber nicht vor. Musik ist ja immer Geschmackssache. Könnt ihr euch zu Hause mal auf YouTube anhören, wenn ihr wollt. Und als ich dieses Lied gehört habe, habe ich gleich gedacht, oh, das erinnert mich irgendwie an das, was hier in der Bibel steht. Truth ist das überschrieben. Truth heißt eigentlich sowas wie Waffenstillstand, aber das ist keine gute Übersetzung. Das heißt auch Friede, wenn man zum Beispiel in Englisch vom olympischen Frieden sprechen will, dann ist das Olympic Truce. Das ist so ein Friede, der dann stattfindet, wenn eigentlich noch Krieg herrscht, so wie das ja damals zu der Zeit war, als die Olympischen Spiele in Griechenland stattgefunden haben. Man ist permanent übereinander hergefallen. Aber während der Olympischen Spiele gab es so eine Art Pause, so eine Art Atempause und ein Gefühl für den Frieden, der eigentlich möglich wäre. Es gibt auch diese Momente des Waffenstillstands im Ersten Weltkrieg an der Front, zum Beispiel in der Weihnachtszeit, am Weihnachtsabend, wo plötzlich alle aufgehört haben zu schießen. Und das ist auch dieses englische Wort Truce. Now the night is coming to an end. The sun will rise and we will try again. Jetzt kommt die Nacht zu Ende, die Sonne wird aufgehen und wir werden es noch einmal versuchen. Geht dann, glaube ich, in dem Lied unten weiter mit dem Refrain, wenn man so will. Stay alive for me. Bleib am Leben für mich. You will die, but now your life is free. Du wirst sterben, aber jetzt ist dein Leben frei. Take pride in what is sure to die. Sei stolz auch auf das, von dem du weißt, dass es sterblich ist. I will fear the night again. Ich werde wieder Angst haben vor der Nacht. I hope I'm not my only friend. Ich hoffe, ich habe noch andere Freunde als mich selbst. Ein Lied, in dem ganz viel Trauer mitschwingt, aber auch ganz viel Sehnsucht nach diesem Frieden, nach diesem Truth. Und ganz viel Hoffnung darauf, dass es nach der Nacht vielleicht doch noch diesen Morgen geben könnte, an dem man gemeinsam weiterleben kann. Und es ist so schön, dass die Bibel, dass die Texte des Neuen Testamentes uns einen Weg zeigen, wie diese tiefe menschliche Sehnsucht Ruhe finden kann in der Begegnung mit Gott. Und das wollen wir jetzt anhand dieser drei Texte ein bisschen miteinander durchgehen. Und ich habe hier nochmal das hingeschrieben, was schon am Anfang stand, für den ersten Punkt: näher als du denkst. In Römer 13 fängt es ja genau mit dieser Formulierung an. Und nun noch dieses: da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass sie aus dem Schlaf aufwacht, denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir geglaubt hatten. Die Rettung ist näher, als du denkst. Zuallererst und im eigentlichen, vielleicht wörtlichen Sinne, bezieht sich das hier auf die Heilsgeschichte, die Gott mit dieser Welt schreiben möchte. Also gar nicht auf das, was mit mir persönlich passiert, sondern auf das, was mit dieser Welt passiert. Und das gehört ja zu den Dingen, über die heute am allerwenigsten gesprochen wird, auch in christlichen Kreisen, dass Gott mit dieser Welt noch etwas vorhat. Dass das nicht nur schöne Geschichten sind, irgendwelche Märchen, Trostdinge, die da in der Bibel stehen, über das, was Gott mal noch tun will, über einen Retter, Jesus, der nicht nur einmal überraschend gekommen ist, sondern von dem die Bibel sagt, dass er auch noch einmal kommen wird. Und der Apostel Paulus schreibt den Römern in ihrer Situation: Leute, vergesst das nicht. Das ist euch näher und das ist dieser Welt viel näher, als ihr denkt. Näher als zu der Zeit, wo wir zum Glauben gekommen sind, könnte man das hier auch übersetzen. Und so steht es auch in vielen Übersetzungen. Gott handelt mit dieser Welt. Und Christsein heißt nicht nur, dass ich etwas zur Verfügung habe, was mir persönlich hilft, mit meiner Schuld umzugehen und sie vergeben zu bekommen und Hinweise bekommen, wie ich glücklicher lebe, besser mit meinen Mitmenschen zusammenlebe. Das ist alles so wichtig. Oder wie wir vielleicht selbst es dann auch als Gemeinschaft hinbekommen, diese Stadt positiv zu verändern. Oder wie die Christen als Ganzes diese Welt in die richtige Richtung bewegen können. Das ist alles so wichtig. Aber die Bibel verkündigt einen Gott, der auch selbst handelt. Und der mit dieser Welt noch etwas Gutes und Positives vorhat. Und ich glaube, ohne dieses Wissen, ohne dieses Vertrauen, ist alles christliche Handeln am Ende auch irgendwie wertlos und zwecklos, wenn wir uns nicht darauf verlassen würden, dass Gott selbst mit dieser Welt noch handeln will. Und es ist manchmal so schwer zu sehen, so schwer zu verstehen. Und doch ist es auch an manchen Stellen vielleicht ganz offensichtlich. Ich saß jetzt im Zug mit jemandem, der mir dann erzählte, wenn man so mehr Zeit im Zug verbringt, redet man ja über alles Mögliche. auch was man so liest. Und er hat mir dann gesagt, ja, er beschäftigt sich im Moment irgendwie nochmal so mit der Frage, wie das eigentlich kommt, dass die Juden so viel Hass und Verfolgung erlebt haben über all diese Geschichten hinweg, über wo eigentlich die Quelle liegt für diesen Antisemitismus, der bis heute nicht besiegt ist. Ich konnte dazu jetzt wenig Erhellendes beitragen, aber ich habe so gedacht und auch gesagt, naja, das kann man vielleicht nicht so gut erklären, aber was man sicher sagen kann, ist, dass man an der Geschichte dieses Volkes vielleicht deutlicher als an vielem anderen feststellen kann, dass Gott in der Geschichte handelt. Dass er das immer mit dem Volk Israel getan hat und die Bibel sagt uns, dass das auch in Zukunft so weitergehen wird, ohne dass wir jetzt genau wissen oder auch wissen müssen, was das bedeutet. Gott hat etwas noch vor mit seinem Volk Israel, Gott hat auch noch was mit dieser Welt vor und es ist so gut, dass wir uns darauf einlassen können und dass uns das auch Hoffnung gibt, auch für unser eigenes Land. Letzten Sonntag haben wir hier für diese Wahl gebetet, jetzt hat sie stattgefunden. Es liegt im Auge des Betrachters, wie man es empfindet, aber es ist gut, dass wir all das auch Gott anbefehlen dürfen. Das ist die Heilsgeschichte. Aber wenn man diese Bibeltexte liest, spürt man, es geht natürlich auch um noch etwas anderes, um das, was mich ganz persönlich betrifft, um meine Nacht. Und ich weiß nicht, wer jetzt hier ist, wie es bei dir aussieht, wo es bei dir dunkel ist, in welcher Nacht du vielleicht schon längere Zeit sitzt. Und dann ist es eine großartige Botschaft. Es ist näher, als du denkst. Now the night is coming to an end. The sun will rise and we will try again. Gott ist mit seiner Rettung näher, als du denkst. Und wir sind hier, um uns selbst und jeden, der zuhört, immer wieder dazu einzuladen, sich auf diesen Gott einzulassen, der sagt, ich möchte auch in deinem Leben die Sonne aufgehen lassen. Und ich möchte dir zeigen, wie du schon dann, wenn es noch dunkel ist, dieses Licht sehen kannst und mit diesem Licht unterwegs sein kannst. In 2. Korinther 4 sagt der Apostel Paulus, der Gott, der aus Finsternis Licht leuchten ließ, ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis Gottes im Angesicht Jesu Christi. Es kann etwas in uns selbst passieren und ich möchte mit euch noch einen Bibelvers auch aufschlagen aus 2. Petrus 1, wo der Apostel Petrus, dann haben wir sie auch alle drei zusammen, Paulus, Johannes und Petrus, das mit seinen Worten ausdrückt, was das für ihn bedeutet. Da hat Petrus in 2. Petrus 1 vorher erzählt davon, wie das war, als er mit Jesus und zwei anderen Jüngern auf diesem Berg der Verklärung stand und plötzlich ist da dieses unendlich helle Licht und sie können auf einmal sehen, wer Jesus selber ist, wie herrlich er ist. Es kommen Elias und Mose dazu. Und Jesus spricht mit ihnen über das, was jetzt passieren soll. Da fließt so alles zusammen, dieser Gott, der die Welt in der Hand hat, der das persönlich in der Hand hat. Und Petrus sagt, das haben wir uns nicht ausgedacht, das habe ich selbst erlebt. Und dann sagt er in Vers 19, und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, wie auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht, und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Und dieses Wunder möchte Gott auch in meinem und in deinem Leben immer wieder tun. Und eine große Rolle spielt dabei das, was du selbst schon erlebt hast. Das knüpft dann auch wieder an den Erntedank. Petrus geht aus von dem, was er selbst erlebt hat. Er war auf diesem Berg. Und als sie wieder runterkamen, war auch sofort alles wieder anders. Da war sofort Chaos, Streit, Probleme, Dinge, die nicht geklappt haben. Aber für den Rest seines Lebens hat Petrus diese Erfahrung nie wieder vergessen. Und er sagt, es ist in mir wie eine Lampe, die angezündet ist, auch in der Dunkelheit. Es ist wie ein Morgenstern. Und der Morgenstern geht ja schon auf, bevor dann die Dämmerung tatsächlich kommt. Dieses Bild kennt ihr. Und der Abschnitt im Johannesevangelium, in dem Johannesbrief, den wir gelesen haben, kommt genau von dem gleichen Ausgangspunkt her. Das haben wir nicht mitgelesen, aber vorher sagt Johannes, wir verkündigen euch das, was wir gesehen haben, was wir gehört haben, was wir mit unseren Händen betastet haben von Jesus. Und das ist der Ausgangspunkt dafür, dass dieses Licht in deinem und in meinem Leben nie wieder ausgehen muss. Deswegen ist es gut, dass Leute auch häufig hier stehen und von dem erzählen, was Jesus bis heute in ihrem Leben getan und verändert hat. Und halte diese Erfahrungen, die du selbst mit Gott schon gemacht hast, fest, gib sie weiter und hör zu, wenn andere davon erzählen. Es ist näher, als wir oft denken in unserem Alltag. Und deswegen sagt der Apostel Paulus, lohnt es sich, im Licht zu leben. Es lohnt sich, auch da, wo ich in der Nacht bin, so zu leben, als wäre es schon Tag. Das ist das Geheimnis des christlichen Lebens. Wir gehören dem Tag und wir sollten so leben, als wäre es schon Tag, obwohl um uns herum vielleicht es noch relativ dunkel aussehen kann. Und dazu gehört vieles, von dem wir jetzt gelesen haben, in positiver Hinsicht Liebe, Hoffnung, Freundlichkeit. Und dazu gehört aber auch etwas, was gerade in diesem Abschnitt im Römerbrief, den wir gelesen haben, eine große Rolle spielt. Das habe ich hier mal überschrieben mit diesem Wort Wachwerden. Der Römerbrief fordert die Gläubigen dazu auf, wach zu werden und sagt dann, was das heißt. Das heißt, du solltest dich fragen, was dich betäubt. Schlafen ist ja an sich nichts Schlechtes. Auch nachts kann es ja sehr schön sein. Wir reden ja hier über symbolische Sprache. Und worum es hier geht, ist etwas, was mit Schlaf und Nacht gemeint ist, was mich betäubt, was mich hindert, wach zu sein, was mich davon abhält, die Wirklichkeit so zu sehen, wie sie ist, wie sie auch mit Gottes Augen ist. Und da werden hier Dinge aufgezählt in dieser etwas alten Sprache, Trinkgelage, Völlereien. Und klar, das spielt alles eine Rolle. Drogen, für die meisten von euch wahrscheinlich kein riesiges Problem, für den einen oder anderen aber schon. Das ist ein Thema, aber im Neuen Testament geht es auch dann immer um ganz elementare Dinge, zum Beispiel um Essen und Trinken. Und wenn wir hier dieses viele Essen vor uns haben, diese wunderbaren Sachen, dann ist das auch ein Thema, über das wir mal immer wieder nachdenken dürfen. Völlerei ist eine Sünde im Neuen Testament. Wir sprechen heute nicht mehr viel darüber. Es ist auch schön, dass man sich an gutem Essen erfreuen kann. Das machen wir auch nachher wieder, wenn wir unten im Untergeschoss sind. Aber frag dich mal, welche Rolle spielt Essen eigentlich in deinem Leben? Worauf freust du dich so am Tag? Welche Rolle spielt Fernsehen in deinem Leben? Welche Rolle spielen an sich gute Dinge in deinem Leben? Und in diesen Texten liegt die Botschaft, achte darauf, dass du das genießt, dass du dich darüber freust, das ist gut, aber pass auf, dass es nicht zu etwas wird, was dich betäubt, was dich abhält von dem, was eigentlich wirklich wichtig ist. An einer Stelle im Neuen Testament wird ja auch von Leuten gesprochen, deren Gott der Bauch ist. Und da geht es jetzt nicht um die Frage, wie groß oder klein dein individueller Bauch ist, da sind ja viele Faktoren für verantwortlich, aber wie viel kreist darum? Welche Rolle spielt das? Das ist ja auch der Sinn des Fastens, egal ob es jetzt um Essen oder um andere Dinge geht, nochmal sicher zu sein, dass es da nicht Dinge gibt, die mich betäuben. Und dann kann ich anfangen, so zu leben wie am Tag, mit diesem klaren Blick für das Licht, das Gott schenkt. Und es ist hier nicht einfach nur ein Appell, jetzt reiß dich zusammen, mach's einfach mal anders, sondern da steckt viel, viel mehr drin. Da steckt zunächst mal vor allen Dingen diese Zusage drin, du bist für etwas Gutes bestimmt. Wir gehören dem Tag. Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, haben wir gelesen in 1. Thessalonicher 5, sondern zum Erlangen der Seligkeit. Gott hat dich und mich für etwas Gutes bestimmt. Und deswegen darf ich auf dieses Licht vertrauen. Und ich kann das, sagt dieser Bibeltext, anziehen. Weißt du, so im Herbst, wenn es draußen so kalt wird, dann läuft man ja nicht mehr so immer nur im T-Shirt draußen rum. Manche schon, das sind die Naturverbundenen. Aber für viele ist es schön, sich im Herbst, wenn man so rausgeht oder auch im Haus, wenn man sich in irgendwas einhüllen kann, was einen so umschmiegt, was warm ist, was weich ist und vielleicht auch noch schön aussieht. Und Paulus sagt hier, zieh das an. Zieh das an, das Bewusstsein, die Hoffnung des Heils. Umschließ dich um deine Brust mit dieser Liebe und der Hoffnung, die in Gott liegt. Und das hilft mir dann, mein Leben anders zu führen, ohne dass ich verkrampfen muss. Und ich will noch eine andere Ebene ansprechen, die auch in diesen Bibeltexten immer dabei ist. Es geht auch nicht um ein Leben, in dem dann alles funktioniert und du strahlend als sozusagen permanenter Morgen- und Glücksmensch über lichte Höhen wandelst. So wird ja unser Leben auch weiterhin nicht verlaufen. Sondern es geht darum, in diesem Leben ganz nah bei der Art des Lebens zu sein, die auch Jesus Christus selbst geführt hat. Deswegen heißt es ja hier auch, zieht Jesus an. Und das Leben von Jesus war nicht nur von lichten Höhen geprägt. Wir kommen von diesem Tisch des Herrn, wo wir daran gedacht haben, dass sich die Herrlichkeit von Jesus am stärksten da entfaltet hat, wo es nach außen eine Niederlage war. Er ist, sagt der Apostel Paulus an anderer Stelle im 2. Korintherbrief, in Schwachheit gekreuzigt worden. Und trotzdem hat sich da Gottes Herrlichkeit verwirklicht. Trotzdem war das der eigentliche Sieg. Und ich darf auch da, wo es nicht funktioniert, wo ich mit mir selbst auch noch weiter kämpfen werde, dieses Licht erfahren und erleben. Ich möchte mit euch einen Vers lesen oder ein paar Verse aus 1. Korinther 7, Vers 29, die diese Widersprüchlichkeit des christlichen Lebens, dieses trotzdem ganz stark zum Ausdruck bringt. Und auch, was das für meinen Umgang mit dieser Welt bedeutet. In 1. Korinther 7, Vers 29, dies aber sage ich, Brüder, die Zeit ist begrenzt, dass künftig die Frauen haben sein, als hätten sie keine, und die Weinenden, als weinten sie nicht, und die Freuenden, als freuten sie sich nicht, und die Kaufenden, als behielten sie es nicht, und die der Welt Nutzenden, als benutzten sie sie nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Das klingt vielleicht rätselhaft, aber ich glaube, Paulus will uns hier sagen, lass dich nicht von dem, was um dich herum ist, egal ob es gut ist oder ob es schlecht ist, so gefangen nehmen, als wäre es alles. Sondern du hast, wenn du nah bei Jesus bist, immer noch mal eine andere Art und einen anderen Weg, damit umzugehen und das zu ertragen und aber gleichzeitig auch mit Jesus zu verwandeln. Und dann kann ich auch mit den Punkten, wo ich weiß, da laufe ich immer wieder selbst vor an meine Grenzen, da werde ich auch immer wieder selbst schuldig, anders umgehen. Deswegen habe ich das bewusst mitgelesen aus dem ersten Johannesbrief. Im Licht leben heißt nicht, dass alles perfekt sein muss. Der Johannesbrief warnt sogar geradezu vor diesem Missverständnis. Und es ist ja leider sehr verbreitet. Und christliche Gemeinden sind ein Hort dieses Missverständnisses. Weil wir von uns selbst irgendwie ja auch immer erwarten, dass wenn uns Gott nun schon die gesamte Schuld vergeben hat und uns den Heiligen Geist gesandt hat und alles ist geschehen, dann muss sich das ja auch mal endlich im Leben auswirken. Und dann möchte ich auch nicht immer in der Gemeinde stehen und sagen, ja, es ist doch nicht so gewesen. Möchte ich mir das vielleicht auch selbst gar nicht immer eingestehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass Johannes uns sagt, Leute, wenn wir an einen Punkt kommen, wo wir meinen, über Sünde können wir hier nicht mehr reden, dann sind wir auf einer ganz falschen Schiene, dann betrügen wir uns selbst. Und Johannes lädt mit diesen ganz, ganz warmen Worten uns dazu ein, zu verstehen, dass es ist kein OP-Licht, das Gott uns sendet. Es ist ein wunderbares, wärmendes Licht. Und in dem Licht kann ich mit allem, was in meinem Leben nicht in Ordnung ist, offen umgehen. Und das ist ja vielleicht das Schönste, das Befreiendste an diesem Gedanken des Lichtes. Es ist so anstrengend, Dinge verbergen zu müssen. Vor sich selbst oder vor anderen. Und es gibt Menschen, die quasi ihre gesamte Lebensenergie oder einen großen Teil davon dafür innerlich aufbrauchen, die ganzen Widersprüche, den ganzen Schein aufrechtzuerhalten. Und diese Menschen spüren das auch häufig in einer ganz besonderen Form der Erschöpfung, die dieses Leben ihnen abverlangt. Und Johannes sagt hier, wenn du ins Licht kommst, dann ist all das nicht mehr nötig. Und du kannst das tun, weil es Jesus am Kreuz für dich geklärt hat. Wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Jeder Sonntag ist hier auch dazu eine Gelegenheit. Viele von euch haben das vorhin schon genutzt mit ihren Sorgen, mit ihren Problemen, vielleicht auch mit dem, was nicht in Ordnung war, hier auch die Gemeinschaft, von der ja hier die Rede ist, zu suchen und zu erleben, wie befreiend das ist, wenn ich mit meinem Leben, auch mit dem, was nicht in Ordnung ist, in dieses Licht kommen kann. Und dann geht es nicht um ein perfektes Leben, aber ein Leben, in dem dieses Licht immer bedeutet, dass Veränderung zu einem Lebensstil wird. Ja, und damit sind wir schon bei dem letzten Punkt, den ich jetzt auch schon mit angesprochen habe. Wenn das so ist, sagt Johannes, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Freunde des Lichts. Keinem von uns wird das auf Dauer gelingen, das nur für sich selbst und nur persönlich zu realisieren. Und deswegen ist es so gut, dass es die Gemeinschaft gibt. Deswegen ist es so gut, dass du in einer Hausgruppe bist oder in einer Zweierschaft, dass du hier im Gottesdienst bist, dass du mit anderen gemeinsam darüber reden kannst. Im 1. Thessalonicher Brief, in dem Abschnitt, den wir gelesen haben, da haben wir ganz zum Schluss gehört, deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Dieses Wort ermahnen heißt genauso gut ermuntern, aufmuntern. Helft euch gegenseitig, muntert euch gegenseitig auf. Also ich bin immer, wenn ich hier bin, bin ich sehr aufgemuntert schon, weil mir so viele nette Menschen begegnen. Und manchmal darf das auch noch etwas tiefer gehen. Und es wäre schön, wenn wir in dieser Gemeinde Beziehungen aufbauen können, in denen es auch möglich ist, Dinge anzusprechen und sich gegenseitig wirklich aufzubauen. Das ist der Traum von christlicher Gemeinschaft. Und wenn ihr zu Hause mal weiterlest in 1. Thessalonicher 5, dann seht ihr, dass Paulus direkt an diesen Gedanken ermahnt, ermuntert euch gegenseitig, anschließt. Seid besonders denen dankbar, die in der Gemeinde arbeiten, die euch zurechtweisen. Und dann kommen ganz viele wunderbare Sätze. Haltet Frieden untereinander, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern strebt alle Zeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. Was für ein Traum von Gemeinde. Ich glaube, dass wir schon viel davon hier erleben. Ich glaube, dass Gott uns Mut machen möchte, den Blick für die anderen zu haben. Wenn ich selbst im Licht bin, wenn ich mit der Dunkelheit in mir nicht mehr so kämpfen muss, dann gehen meine Augen auch für das, was andere bedeutet. Und dann ist auch der Blick über die Gemeinde hinaus für diese Stadt da. Ich habe mich wahnsinnig gefreut diese Woche, als ich die Zeitung aus dem Briefkasten geholt habe und da flog so ein Flyer raus, so ein sehr schönes Heftchen, die Nacht der Kirchen im Kreis Mettmann. Und es hat mich sehr gefreut, dass diese Gemeinde hier auch dabei ist, dass Esther Zanders hier mit dem Gospelchor singt. Es ist schön, dass in der Nacht dieser Welt, egal wie dunkel sie ist, diese Worte von Jesus leuchten und dass uns Gott einlädt, zu ihm ins Licht zu kommen und dass wir dieses Vertrauen haben dürfen. Es ist uns viel näher, als wir manchmal denken. Ich mache euch Mut, das für euer eigenes Leben in Anspruch zu nehmen. Und wenn ihr möchtet, stehen wir jetzt noch auf und bringen das im Gebet vor Gott. Herr Jesus Christus, danke, dass du das Licht dieser Welt bist. Und ich danke dir, dass ich dir jetzt jeden bringen darf hier, bei dem es an manchen Stellen in seinem Leben dunkel ist. Danke, dass du hier bist, um mit deinem Geist Entscheidungen zu ermöglichen, Entscheidungen, die Dinge zu bekennen, die nicht gut sind, das Gespräch zu suchen, auch Entscheidungen, das ganze Leben in deine Hand zu legen. Danke, dass du für uns am Kreuz gestorben bist und dass du uns gezeigt hast, dass unser Leben, ganz egal wie die äußeren Umstände sind, zu jedem Zeitpunkt erfüllt sein kann von diesem wunderbaren Licht, das du schenkst. Und ich möchte dich bitten, dass uns das durch diesen Tag und auch in dieser Woche durch unseren Alltag begleitet. Amen.